Ein Mann bewirbt sich beim Forstamt. Der Chef sagt ihm, er müsse pro Tag mindestens 30 Bäume fällen können, sonst wird das nichts. Und der Mann geht in den nächsten Baumarkt und lässt sich vom Verkäufer zum Kauf der leistungsstärksten Kettensäge im Sortiment überreden. Mit dieser Kettensäge könne er locker 30 Bäume am Tag fällen, behauptet der Verkäufer. Am nächsten Tag macht sich der Mann in die Arbeit. Die Kettensäge ist tierisch schwer und er schafft bis zum Abend gerade mal 20 Bäume. Der Chef meint, dass das auf jeden Fall noch besser werden müsse, wenn er den Job haben will. Am nächsten Tag kommt der Mann wieder auf Arbeit und bis zum Abend rackert er sich einen ab, hat aber mit Mühe und Not nur 25 Bäume gefällt. Der Chef meint, er habe noch eine letzte Chance, den Tagessatz zu erreichen. Am nächsten Morgen steht der Mann schon eine Stunde vor allen anderen im Wald und fängt an, Bäume zu fällen. Er lässt die Frühstückspause weg, mittags nur ganz kurz eine Stulle rein und kurz vor Feierabend bricht er völlig entkräftet beim 28. Baum zusammen. Und der Chef sagt nur, tut mir leid, also Sie müssen sich leider einen anderen Job suchen, das wird nichts. Und enttäuscht und frustriert bringt der Mann also seine Kettensäge zum Baumarkt und beschwert sich beim Verkäufer. Ich habe nicht an einem einzigen Tag 30 Bäume fällen können. Was ist das für ein Schrott hier? Der Verkäufer schaut sich das Gerät an, guckt die Kette, guckt nach dem Öl. Alles in Ordnung. Und er zieht an der Leine und mit einem lauten Vrömm, könnt ihr mal alle Vrömm machen? 1, 2, 3. Dankeschön. Startet er die Säge, ja? Und der Mann schaut ihn mit großen Augen an. Was ist denn das für ein Geräusch? Und in meinem Kopf kommt dann immer noch Dabadaya, Yippie-Bee-Yay. Irgendwie wieder ganz anders hier zu sein, ne? Und nicht oben im Studio zu sitzen. Also in dieser Hinsicht sind wir auf jeden Fall nicht alles beim Alten geblieben, sondern ja, aber trotzdem ist das heute nochmal unser Thema und auch nächste Woche. Und nochmal ganz kurz zur Wiederholung, was es eigentlich mit dieser Themenreihe alles beim Alten auf sich hatte. Wir haben uns die Jahreslosung angeschaut. Und da sagt der Prophet Hesekiel im Namen von Gott, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Hesekiel 36, Vers 26. Und wir haben uns schon ziemlich ausgiebig mit dem Thema Veränderung auseinandergesetzt. Wir haben über das geredet, was sich in unserem Herzen oder überhaupt, dass sich unser Herz verändern soll und wozu das überhaupt wichtig ist. Und das ist schon alles so ein bisschen her. Ja, ich weiß, man vergisst alles wieder. Man muss ja auch wieder Neues reinbekommen und unnützes Wissen verdrängt ständig die wichtigen Informationen. Aber zuletzt hatten wir uns mit Gideon beschäftigt. Das waren so Gruppenarbeiten, wenn ihr das noch wisst oder wenn ihr überhaupt da wart. Und da haben wir uns angeschaut, wie sein Weg war, dass er sich so komplett verändert hat. Da war er am Anfang so ein ängstlicher Mann eines unterdrückten Volkes und dann ist er zum Anführer von einer kleinen, lächerlichen Armee geworden. Aber das Entscheidende war, sie war erfolgreich. Und das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt. Ne? Wie ändert die Geschichte? Und in dieser Geschichte klingt an einer Stelle schon etwas an, über das ich heute nochmal genauer reden will. Und da heißt es nämlich in Richter 6, Vers 34a, da nahm der Geist des Herrn Besitz von Gideon. Genau um diesen Geist, um diesen zweiten Teil von der Jahreslosung soll es heute und auch vermutlich das nächste Mal nochmal im Speziellen gehen. Und ich weiß nicht, wer oder was der Heilige Geist für dich ist. Vielleicht sagst du, dass es dir schon schwerfällt, irgendwie mit Gott oder mit Jesus was anzufangen. Aber der Heilige Geist, der ist für dich bestenfalls irgendwie ja wie so eine ADAC-Mitgliedschaft. Das ist eher so optional. Und so wirklich brauchen tut man es hoffentlich die meiste Zeit auch nicht wirklich. Also warum sollte man sich damit beschäftigen, ja? Und wer liest überhaupt schon AGBs? Gott schreibt auch keine AGBs zum Heiligen Geist. Was ein Glück, sonst wüsste wirklich keiner, worum es da geht. Sondern er hat ein ganzes Buch in die Bibel gepackt, in der wir lesen können, was Gottes Geist bewirken kann. Also wirklich Praxisbeispiele. Ein ganzes Buch mit ganz einfachen Leuten, unterschiedlichen Leuten und Leuten, die nicht perfekt sind. Und das finde ich immer sehr ermutigend. Wenn ich irgendwo lese, es sind keine perfekten Leute. Manchmal denken wir Christen, ja, wir müssen irgendwie so perfekt sein. Müssen wir gar nicht. Die ganze Bibel ist voll von unperfekten Leuten. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte von den Jüngern von Jesus. Jesus ist gerade in den Himmel aufgefahren, hatte ihnen einen Auftrag gegeben und jetzt müsste es eigentlich so richtig losgehen. Aber die Jünger sitzen zu Hause. Und Jesus hatte gesagt, sie sollten noch zu Hause sitzen. Sie sollten warten, bis der Heilige Geist zu ihnen kommen würde. Also bis ich quasi genau das erfüllen würde, wovon die Jahreslosung Hesekiel ungefähr 500 Jahre früher gesprochen hat. Und Jesus hatte gesagt, wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Und weiter heißt es dann, er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Johannes 16, Vers 13. Die Jünger, die eine so enge Beziehung mit Jesus hatten, die die Wunder mit eigenen Augen gesehen hatten, die zum Teil selbst Wunder gewirkt hatten, weil Jesus ihnen die Kraft dazu gegeben hatte, die mit eigenen Augen ansehen mussten, wie Jesus am Kreuz gestorben ist und die auch gleichzeitig Zeuge sein durften davon, wie er auferstanden ist und als ob es das nicht schon krass genug wäre, dann auch noch, wie er irgendwie wieder zurück in den Himmel aufgefahren ist, ja. Und diese Jünger, also totales Potenzial, sitzen jetzt zu Hause rum und warten, weil das alleine, diese krasse Beziehung mit Jesus, nicht für das ausreicht, was Gott mit ihnen vorhat. Und ich habe keine Ahnung, warum das runtergefallen ist. Ich habe keine Ahnung, wie deine Beziehung zu Jesus ist und ob du überhaupt schon weißt, dass Jesus überhaupt eine Beziehung mit dir will, so eine richtige Partnerschaft. Ich weiß nicht, ob du darauf schon eingegangen bist. Ich weiß auch nicht, was du schon mit Jesus erlebt hast und was du schon von ihm weißt. Und ich weiß nicht, was die Highlights deines Glaubens bisher waren. Oder ob es eigentlich auch gar nicht so viele Highlights gibt und schon gar nicht so viele wie bei den Jüngern. Bei mir übrigens auch nicht. Aber das ist auch völlig egal, weil ich kann dir sagen, das alleine reicht nicht. Mann, toll, jetzt reicht das auch nicht aus. Ich bin schon total frustriert, weil irgendwie in meinem Glauben und in meinem Leben bewegt sich irgendwie sowieso nicht so viel und jetzt reicht das auch nicht aus. Ja, es reicht nicht aus, zumindest nicht für das, was Gott mit dir vorhat. Egal, wie gut du Jesus kennst, es reicht nicht aus. Und so sitzen die Jünger jetzt zusammen, warten und beten. Nach 10 Tagen passiert Folgendes. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen. Wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Ihr könnt auch mal dieses Röm machen, das kommt ihm ganz gut, kommt ihm ganz nah. Also 1, 2, 3. Röm! Ja, ich war der Lauteste. Und das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Apostelgeschichte 2, Vers 2-4. Was um alles in der Welt passiert hier? Total strange. Wenn man das von außen betrachtet, muss man doch zu dem Schluss kommen, dass sie komplett abgedreht sind, dass sie komplett einen an der Meise haben. Ja, also, weiß nicht, ob ich bin kürzlich in Dresden gewesen und ich habe gedacht, naja, ich setze mich mal in den Warteraum, es war irgendwie so kalt. Und dann saß da einer so rum und dann saß so vor sich hin, vor sich hingekrummelt. Ja, habt ihr vielleicht auch solche Leute. In Darmstadt, wo ich studiert habe, gab es auch so einen. Total die komischen Typen. Ja, okay. Und genau zu diesem Schluss sind auch alle anderen gekommen, die zu dem Zeitpunkt gerade gegenwärtig waren und gesehen haben, wie da so eine komische Gestalt nach der anderen aus diesem Haus rausgekommen ist. Wir haben gedacht, die sind total besoffen. Also im besten Fall sind sie besoffen, ansonsten haben die noch schwierigere Probleme. Ja, und sie fragen sich, was ist denn hier los? Ja, und der Petrus, der ergreift das Wort, das hat er schon immer gemacht, und er hält eine Kurzpredigt. Es ist wirklich eine Kurzpredigt. Ich habe sie nachgesprochen, es sind 3 Minuten und 10 Sekunden. Also ich habe jetzt schon mehr drüber. Und 3 Minuten und 10 Sekunden und plötzlich bei so 3 Minuten, 10 Sekunden, das ist ein Hit im Radio. Ja, und plötzlich bei den Leuten schlägt das ein wie eine Bombe. Aber sowas von. Sie fragen Petrus, was sie tun sollen, um mit Gott irgendwie klarzukommen. Und er sagt ihnen, dass sie so, wie sie bisher gelebt haben, nicht weiterleben sollen, sondern dass sie sich taufen lassen sollen und ein neues Leben mit Jesus anfangen sollen. Und dann heißt es, viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. Randnotiz, das waren knapp 20 Leute. Ungefähr so eine Gruppe wie hier, wenn man es optimistisch betrachtet. 3000 Menschen. Eben noch zu Hause gesessen und gewartet und auf einmal ist da so eine Power da. Der Petrus, der ja schon immer der Vorlauteste von den Jüngern war, macht den Mund auf und plötzlich passiert da was. Wie in der Geschichte am Anfang hat einfach mal jemand den Anlasser für die Kettensäge gefunden. Räumen. Und dieser Anlasser ist der Heilige Geist. Er ist nicht die optionale ADAC-Mitgliedschaft, sondern er ist einer der Hauptgründe, warum Jesus gesagt hat, ich verlängere meinen Vertrag als euer Trainer hier auf dieser Erde nicht, denn es gibt einen besseren, den ich dann schicke. Und er sagt, glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. Das war ein Trainerwechsel, wa? Und genau über diesen Heiligen Geist hatte er auch gesagt, Gottes Geist allein macht lebendig. Alle menschlichen Möglichkeiten richten nichts aus. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen das Leben. Möchtest du lebendig sein? Ich meine, so richtig lebendig? Wie geht das? Wie funktioniert das mit dem Heiligen Geist? Weil sonst gehen wir hier frustriert raus und denken, ja, habe ich halt nicht oder weiß ich nicht, ob ich habe. Doch ADAC-Mitgliedschaft. Eine gute Nachricht-Übersetzung, die ich hier verwendet habe, wird der Geist Gottes häufig als Helfer übersetzt oder beziehungsweise das, was da für ein Wort für den Heiligen Geist auch verwendet wird, wird mit Helfer übersetzt. In anderen Übersetzungen habt ihr vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch nicht, ist auch egal, wird es mit Tröster übersetzt. Und das griechische Wort, was da verwendet wird, kann auch Rechtsanwalt bedeuten. Aber wenn man es Wort für Wort übersetzt, es gibt ja so Wörter, die sind aus mehreren Worten zusammengesetzt, dann bedeutet dieses Wort einfach nur der Herbeigerufene. Das ist uncool. Callboy. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, das kam gerade einfach so. Die Jünger haben am Anfang der Apostelgeschichte nicht grundlos zusammengesessen und gewartet. Sie haben diesen Helfer, sie haben auf diesen Herbeigerufenen gewartet. Sie haben diesen Helfer herbeigerufen. Und je nachdem, ob man das jetzt mit den Ohren von einem Psychiater oder mit den Ohren eines Esoterikers hört, könnte man entweder meinen, man müsste mich jetzt in die Geschlossene einweisen oder denken, boah, cool, lass uns mal so einen abgefahrenen Geist herbeirufen, ja. Ja, je nachdem. Und ja, es ist irgendwie beides. Auf der einen Seite ist es total abgedreht. Und genau das haben die Beobachter ja von dem Geschehenen auch so wahrgenommen und haben sich gedacht, diese Christen sind schon echt komische Spinner. Und ehrlich gesagt, das hat mich auch ganz lange davon abgehalten, weil ich gedacht habe, ich will eigentlich ein vernünftiger Typ sein. Glaubt ihr mir nicht, ist ja auch schon lange her. Aber eigentlich versuche ich vernünftig zu sein, auch mit meinem Leben, immer so vernünftig zu sein, ja. Und deswegen hat es lange gedauert, bis ich irgendwie gedacht habe, Mensch, das ist vielleicht doch richtig, richtig wichtig. Wichtiger, als ich gedacht habe. Und dann gibt es natürlich auch wieder die anderen, die drehen dann übermäßig am Rad und vielleicht nennen sie dann auch etwas, was irgendwie wirklich komplett daneben ist, auch noch vom Heiligen Geist. Und das ist ja schwierig, auch so nachzuprüfen, ja. Und da ist auch viel Mist passiert, habe ich auch schon erlebt. Aber eins ist mir klar, ich will nicht zu Hause sitzen bleiben und die ganze Zeit nicht nur 10 Tage, sondern was weiß ich, mehrere Jahre meines Lebens einfach darauf warten, dass was passiert. Aber das, was es möglich macht, dass was passiert, nicht erleben. Dann gehe ich lieber das Risiko ein, dass ich ab und an mal ein bisschen verrückt rüberkomme. Wie ist das mit dir? ADAC-Mitgliedschaft oder dein Trainer? Es gibt noch eine Sache, die mir sehr wichtig ist oder die mir sehr wichtig geworden ist, weil ich glaube, dass es ein Missverständnis gibt über den Heiligen Geist und überhaupt vielleicht über das Leben mit Gott. Und deswegen hört mir jetzt gut zu. Wenn etwas, also ich glaube, dass das euer Leben revolutionieren kann, wie es meins revolutioniert hat und immer noch tut. Ich habe das Bild von der Kettensäge verwendet und habe gesagt, der Heilige Geist ist wie so dieser Anlasser oder dieser Motor, Bronn, ja. Die Frage, die noch offen ist, ist, wofür steht eigentlich die Motorsäge an sich und wer ist der, der sie bedient? Ich glaube und ich beobachte es bei mir und auch bei anderen, dass wir unseren Glauben oft so betrachten wie diese Motorsäge, ja? Dann würde das, was ich jetzt gesagt habe, bedeuten, du brauchst einfach nur auch mal an dieser Reißleine ziehen und dann geht das Ding wie von ganz alleine, ja? Und dann kannst du diesen Glauben in deinem Leben so richtig gebrauchen mit aller Kraft, ja? Und das spiegelt sich auch so ein bisschen in unserer Art wieder, wenn wir beten, wenn wir denn beten. Wir beten da sehr viel für unser Leben. Wir beten für Erfolg in der Schule oder auf Arbeit. Wir beten darum, dass Gott uns einen tollen Partner oder eine tolle Partnerin an die Seite stellt. Oder wir beten für Gesundheit und so weiter. Wir beten vielleicht auch für einen anderen Job, was auch immer. Für besseres Wetter, für Freude. Ihr wisst, wofür ihr betet. Ihr wisst auch, was auch auf eurer Gebetsliste steht, wenn ihr eine habt. Ja, und vielleicht auch mal für andere, aber dann doch hauptsächlich deshalb, weil es euch wichtig ist, dass es dem anderen gut geht, weil ihr vielleicht auch was davon habt, weil euch diese Person wichtig ist. Und das ist auch nicht grundsätzlich falsch. Aber in dem Bild von der Motorsäge gesprochen, stehen wir also sehr oft da in dem Leben mit dieser Motorsäge in der Hand und sagen jetzt, nu mach mal, ja, und versuchen an diesem Anlasser zu ziehen und sind dann auch enttäuscht, wenn irgendwie was nicht passiert, was wir gebetet haben. Und alles beim Alten geblieben ist. Und wo ist denn Gott? Und warum funktioniert das mit dem Gebet so häufig nicht? Und warum funktioniert es mit dem Glauben so häufig nicht? Und da stehen wir mit der Motorsäge in der Hand und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Denn ich glaube, dass dieses Bild irgendwie auf den Kopf gestellt werden muss oder dass es sich anders verhält. Du kannst noch so viel beten, Bibel lesen, zum Input kommen und in der Gemeinde mitarbeiten, wie du willst. Gott wird deshalb noch lange nicht dazu verpflichtet sein, so in dein Leben einzugreifen, wie du es dir vorstellst. Ja, dann kannst du noch mehr dazu tun, ja, und es wird vielleicht nicht besser werden. Es wird nicht das passieren, was du willst. Und tut mir leid, wenn ich dich da enttäuschen muss. Es sind nicht wir, die die Kettensäge in der Hand halten. Wir sind die Kettensäge. Und Gott ist derjenige, der uns in Händen hält. Und er ist nämlich auch derjenige, der den Anlasser gezogen hat. Paulus bringt dieses Bild sehr gut auf den Punkt. Und Paulus ist wirklich jemand, wo ich sage, Mensch, der hat echt was vom Glauben begriffen. Und der sagt, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu. Und jetzt kommt's, um es zu ergreifen. Nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nachdem Jesus von mir Besitz ergriffen hat. Er ergreift mich, um was anderes zu greifen. Und das ist schon ziemlich krass. Vielleicht auch zu krass für dich. Wir sind mit dem Credo groß geworden, dass wir unser eigener Herr sein müssen, um in unserem Leben ans Ziel zu kommen. Und Gottes Geist hat eine andere Message. Er muss der Herr in unserem Leben sein, damit er mit unserem Leben ans Ziel kommt. Was das bedeuten kann, das spiegelt die Apostelgeschichte in einer unglaublichen, unfassbaren, überwältigenden Art wider. Es lohnt sich, das echt mal zu lesen. Das ist krass. Was wir da weniger lesen, sind Geschichten von, wie Leute ihren Partner gefunden haben, wie Leute ihren Job gefunden haben. Wir lesen weniger davon, auch wie genau diese Sachen passiert sind, die wir uns so oft wünschen. Das passiert auch alles. Aber es ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass wir von Gott ergriffen sind. Und wenn das passiert, wenn das unser höchstes Ziel ist, wir sagen, zu deiner Ehre, dann sagt Jesus auch, dann könnt ihr bitten, in meinem Namen, worum ihr wollt. Und der Vater im Himmel wird es euch geben. Denn es ist ohnehin schon Gottes Wunsch, dass das passiert. Und das ist ein Prozess. Paulus hat geschrieben, er ist noch nicht ganz da. Er war noch nicht am Ziel. Aber er jagt dem nach. Und das will ich auch. Und Gott lädt dich ein, das auch zu tun. Fassen wir zusammen. Du kannst Gott und Jesus noch so gut kennen, so viel über ihn wissen, wie du willst. Es wird nicht für das reichen, was Gott mit dir vorhat. Es braucht diesen Trainer, es braucht diesen Herbeigerufenen, es braucht diesen im Griechischen Parakletos, damit sich was bewegt. Und dann bewegt sich richtig was. Und wir dürfen uns nicht dem Fehler aufsitzen oder sollten nicht diesem Fehler aufsitzen, dass wir Gott in der Hand haben. Es ist doch sowieso viel besser, dass er uns in der Hand hält. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, ich möchte dir danken für diese krasse Geschichte, die einmal mehr unser Denken so auf den Kopf stellt. Wo so vieles drinsteckt, was wir ja befremdlich finden, was in unser Denken, in unser rationales Denken überhaupt nicht reinpasst. Wo wir dazu aufgefordert sind, auch zuzulassen, dass du verrückte Dinge mit uns machst und vielleicht wir das auch nicht unbedingt so erklären können und Menschen auf uns aufmerksam werden. Ich möchte dich bitten, dass du uns das klar machst, dass du uns auch die Angst nimmst und dass du uns auf unsere Knie auch ziehst, dass wir den herbeirufen, den du uns als Helfer senden willst. Und ich möchte dir so sehr danken, dass nicht wir dich in der Hand halten, dass wir noch nicht mal unser Leben in der Hand halten, wenn wir es dir gegeben haben, sondern dass du es bist, der uns in Händen hält und dass du großartige Dinge machst. Herr, ich bin so gespannt, was du tun willst. Hier unter uns. Damals waren es 3000 Leute, die auf einen Schlag das erkannt haben und mit dir gelebt haben. Und Herr, wir haben vielleicht nicht 3000 Plätze Platz, aber wir haben noch ein paar Plätze Platz. Lass uns das als Einladung verstehen, dass wir auch dazu gerufen sind, mit deinem Heiligen Geist, mit deinem Willen auch diese Botschaft weiterzutragen, dass dieses Leben mehr zu bieten hat, als das, was wir uns in unserer kleinen Vorstellung und unseren manchmal sehr kleingläubigen Gebeten so vorstellen können. Ich möchte dir danken dafür, dass du das tun willst und dass du daran zuverlässig bist. Ich lobe deinen Namen dafür und bitte dich jetzt auch für die Kleingruppenzeit, dass du uns daran segnest. Amen. Kleingruppen gibt es jetzt? Ich habe 3 Fragen vorbereitet, die ich euch jetzt einfach erstmal vorlese. Vor welcher unmöglichen Aufgabe hast du schon mal gestanden, bis dir jemand gezeigt hat, wie man sie ganz einfach löst? In der Mathe, in der Schule, im Haushalt, in was auch immer, beim Autofahren, keine Ahnung. Mir hat mal jemand gezeigt, dass es bei einem Automatikauto zum Beispiel total unpraktisch ist, beide Füße zu benutzen, sondern dass du sowieso nicht gleichzeitig Gas geben musst und bremsen. Das war für mich total der Augenöffner. Ich bin da über den Hof geruckelt und habe mich gewundert, warum ich es nicht hinkriege, bis mir jemand gesagt hat, du brauchst nur einen Fuß. Mhm. Wer oder was ist der Heilige Geist für dich? Welche Eigenschaften hat er? Welche Erfahrungen hast du schon mit ihm gemacht? Weil was ich jetzt heute gesagt habe, das ist vielleicht ein Einstieg. Das ist Heiliger Geist. Ich meine, Gott ist unendlich, ja. Und wenn der Heilige Geist ein Drittel davon ist, haben wir ein Drittel mit Unendlichkeit zu tun. Ist immer noch viel. Okay. Und tauscht euch darüber aus. Was habt ihr schon für Erfahrungen gemacht? Und das Dritte ist das, wo es hier auch um das Thema geht. Wo fällt es dir schwer, die Kontrolle an Gott abzugeben und dich von seinem Geist leiten zu lassen? Und worin glaubst du, liegt das? Das ist spannend. Damit nicht alles beim Alten bleibt. Viel Spaß in den Kleingruppen. Haut rein. Frömm.